Und ich darf unsere erste Vortragende kurz vorstellen. Frau Dr. Felicitas Seebacher ist Historikerin. Sie leitet die Arbeitsgruppe Geschichte der Medizin und Medical Health Humanities an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ihre Forschung konzentriert sich auf die Geschichte der Medizin im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik und Geschichte akademischer Institutionen im 19. und 20. Jahrhundert mit einem Schwerpunkt auf Deutschnationalismus, Antisemitismus, Antifeminismus. Ihre wichtigsten Veröffentlichungen sind einerseits ein Buch über Karl Rokitansky, Freiheit der Naturforschung 2006 und ganz, ganz aktuell Die Leskis, ich glaube erst jetzt im Mai 2024 erschienen, unter anderem die Erna Leski, die Medizinhistorikerin und Grand Dame des Josephinums und des Instituts für Geschichte der Medizin. Aber Frau Dr. Seebacher muss in diesem Kontext, muss man natürlich ganz besonders erwähnen, dass sie praktisch über Theodor Billroths Wirken in seiner Zeit und den politisch-medizinischen Kontext dissertiert hat. Und diese Dissertation ist publiziert unter dem Titel Das Fremde im deutschen Tempel der Wissenschaften 2011 in Wien. Und sie ist damit wirklich eine der Billroth-Expertinnen. Und ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag mit dem Titel Vertrauen Sie sich meiner Führung an, Theodor Billroth, charismatischer Schulgründer, Starchirurg und Wissenschaftspolitiker, bitten. Bitte sehr.
Danke sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, es ist mir eine Ehre, dass Sie mich heute eingeladen haben und es ist mir eine Ehre, dass Sie gekommen sind und dass ich Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt von Billroths Leistungen vorstellen kann. Wirklich nur ein kleiner, denn wie Sie wissen, über ihn gibt es so viel zu sagen. Als Thema habe ich gewählt, vertrauen Sie sich meiner Führung an. Und ich möchte drei Schwerpunkte setzen: Billroth als charismatischer Schulgründer, als Starchirurg und als Wissenschaftspolitiker. Ich habe den Vortrag folgend aufgebaut. Zuerst nehme ich Bezug auf die Schulgründung, die Berufung Wien und wie bildet er eine Elite in der Chirurgie. Wie wird der Starchirurg, wie ist der Wissenstransfer von globalen zum lokalen, was natürlich in diesen Zeiten besonders schwierig war, wo ist die Grenze zwischen Kooperation und Konkurrenz und dann, was er für alle, bis zum Herrn Professor Wollner, glaube ich, er hat Wissenschaftspolitik gemacht, die Wiener Chirurgie berühmt gemacht hat. Und er hat dann seine Schüler oder Studierende hinausgeschickt in die Welt bis nach Amerika, Wissenstransfer der zweiten chirurgischen Klinik. Und dann eine kurze Zusammenfassung. Als Basis verwende ich seine Briefe. Die Briefe, die nach Alexander Frankl das Allerheiligste seiner Individualität sind. Als Theodor Billroth 1867 nach Wien kommt, Sie sehen, der charismatische Schulgründer, der Visionär, legt er sein Programm vor, wie er reformieren will, was er für Wien machen will. Und er sagt, vertrauen Sie sich meiner Führung an. Ich glaube, den Weg von der Theorie zur Praxis zu kennen, denn ich gehe täglich hunderte von Malen hin und her. Sie, meine Herren, müssen freilich das meiste dazu tun. Denn die Zukunft einer Schule beruht auf der Arbeit der Schüler, wie die Zukunft eines Staates auf der Arbeit seiner Bürger beruht. Billroth hatte drei Töchter, wie Sie bereits erwähnt haben, Frau Präsidentin, die weibliche Seite. Und er hatte aber einen Sohn, der ein Jahr bevor er nach Wien kam, starb. Das war für ihn eine ganz große Kränkung, ganz große Verletzung, was er auch in dem Brief an Engelmann genau formuliert. Ich habe es früher wohl bedauert, dass ich keine leiblichen Söhne habe. Doch ich habe all den Grund, mit der Wahl meiner geistigen Adoptivsöhne mehr als zufrieden zu sein. Sie bringen mir nicht nur die Achtung und das Vertrauen entgegen, sondern wirklich Liebe, Treue und Anhänglichkeit, wie man sie von einem leiblichen Vater wünscht. Diese Liebe, Treue und Anhänglichkeit formuliert oder definiert eigentlich charismatische Führung. Weber sagt, dass gerade darin das Geheimnis ist. Er gibt seinen Nachfolgern, seinen Assistenten Hoffnung, er bindet sie an sie, er macht fast so etwas wie eine Familie, er ist ihr Führungspersönlichkeit und er ist zugleich ihr Vater. Und er nimmt diese Erziehung der Jugend als Mission. Er sagt, ich habe hier die stramme wissenschaftliche Arbeit zu tun und ich werde lehren, wie man sie tut. Ich werde, und das ist meine Aufgabe hier, für Deutschland zu wirken, dass sich die Jugend zu deutscher Arbeit, zu deutschem Denken und zu deutscher Sitte erziehe. Alle die Assistenten, die ausgewählt wurden, und Pilot war in der Auswahl sehr genau, er hatte soziale, nationale und intellektuelle Elite, die er auswählte, wobei, wenn intellektuelle Elite erkennbar war, war für ihn Soziales oder Nationales nicht so wichtig, was ich am Beispiel von Wölfler im nationalen Sinn und von Gusenbauer im sozialen Sinn zeigt. Die Studierenden und später dann seine Assistenten und seine Schüler, wie er sie nannte, fühlten sich als Familie im engsten Sinne. Sie fühlten sich ein Teil vom Billrottbaum und sie waren auch bereit, Edelzweige, die in Gefahr waren, die Wildlinge, die sie bedrohten, zu stutzen. Die Ambivalenz, in der sich Billroth zwischen national und intellektueller Elite bewegte, sieht man zum Beispiel am Beispiel von Anton Wölfler. Er sagt, er ist Jude, so wie Mikulicz Katholik. Beide sind allgemein gebildet und wunderbare Menschen und sehr begabt. Und wenn ich sowas von einem Juden sage, muss es was Besonderes sein. Gleichzeitig aber sagt er, er ist ein genialer Chirurge und Operateur, ein vortrefflicher Mensch und Charakter, aber die krumme Nase. Traurig, dass die Nase heute die Besetzung der Professuren an deutschen Universitäten entscheidet. Johannes von Michulitsch-Radetzky, ich habe mit Ihnen früher zuerst gesprochen, war wie Billroth musikalisch sehr begabt. Er wurde von ihm eingeladen zum vierhändigen Klavierspiel in seine Privatwohnung. Und wenn Studierende oder zukünftige Assistenten eingeladen wurden, war das nicht nur eine private Auszeichnung, sondern sie wussten, Billroth hat ihr Potenzial erkannt. Mikulicz sagt, dieser Zauber, der von ihm ausgeht, dieser Zauber von dieser Persönlichkeit, er fasziniert uns. Und wir können aber nicht erklären, was diesen Zauber ausmacht. Billroth kennen wir als Starchirurg. Billroth war aber nie der Mann, der sich allein in den Mittelpunkt stellte und sagte, ich bin der berühmte Chirurg, sondern er sah seine Aufgabe im Teamwork und in Nachwuchsförderung, in Förderung einer Elite. In dieser Zeit, als natürlich gerade der Kolonialismus pumpte, genügte es nicht mehr, wissenschaftliche Journals zu lesen. Man musste hin nach Edinburgh oder nach London oder Paris. Man musste sehen, wie macht der Meister diese Operationen, welche Techniken wendet er an. Billroth war zwar nicht sehr begeistert von den Erkenntnissen von Pasteur, weil er ein Franzose war, und er mochte auch nicht gerne Lister, weil er sagte, im Blut gesunder Menschen kommt nun keine Bakterien vor. Aber er sandte seine Schüler überall hin nach Europa, um die neuen Techniken zu lernen. Und als dann Wölfler zum Beispiel zurückkam von Lister und dort den Carbol-Spray erprobte, gab Billroth ihm eine Chance an seiner Klinik. Die Schüler Billroths wurden also die Wissensvermittler vom Globalen zum Lokalen. Und die Schüler berichteten Billroth, was zum Beispiel in Paris passierte. In Paris, Jules-Émile Péan machte 1879 bereits die erste Magenoperation nach der gleichen Technik wie Billroth, aber der Patient war erstens war keine gute Ausgangssituation, zweitens war das Operationsnahtgut war nicht so gut gewählt. Er verwendete Cutgut. Und als Billroth davon erfuhr, dass er diese Operation schon gemacht hatte, sagte er, diese glänzenden Soldaten, die machen mich ganz wütend, wir müssen das auch können. Andererseits wagte sich Billroth nie an Operationen, die risikobehaftet waren. Er probte alles, worauf Sie sicher zurückkommen werden, in Tierversuchen, Operationen, in Experimenten. Er ging nie ein Risiko ein. Der zweite Konkurrent war Ludwig Rüdiger, der die Operation, die gleiche Operation, das zweite Mal machte. Also nach Béhaun der zweite. Er publizierte aber kurz zuerst in Polnisch und dann nachher in Deutsch, aber nach Billroth. Und Rüdiger machte dann im Oktober 81 nochmal eine Phyllurus-Resektion bei einer 30-jährigen Frau, die 19 Jahre überlebte. Die beiden Herren standen natürlich in Konkurrenz. Und wie diese Konkurrenz, welche Folgen die hatten, werde ich dann später noch zurückkommen. Entschuldigung. Billroth 1 und Billroth 2, besonders Billroth 1, ist Ihnen allen sehr gut bekannt. Professor Wollner und sein Enkel haben darüber jetzt gerade, wie Sie unten sehen, History of Surgery at the University of Vienna geschrieben. Und wenn Sie genauer mehr davon wissen wollen, wie diese Magenresektion genau verlaufen ist, kann ich eine Diplomarbeit empfehlen von Ari Omo aus dem Jahr 2002. Dieser Billroth-Magen steht im Josephinum, im Museum. Was dabei steht, welche Erklärung, weiß ich nicht so genau. Billroth war ein Wissenschaftspolitiker. Warum Billroth eigentlich es dann immer transportiert wurde, Billroth, Billroth ist, hat Billroth 1, Billroth war der Erste. Ich glaube, dazu hat Erna Lesky viel beigetragen. Erna Lesky hat in ihren Manuskripten sehr wohl geschrieben, dass Rüdiger und Béhaun die Operation bereits machten, aber als sie dann das Buch Die Wiener Medizinische Schule im 19. Jahrhundert schrieb, da sprach sie nicht mehr darüber. Sie erkannte aber etwas ganz genau und sie lässt sich, wie Sie sehen, vor den Bildern von Billroth eine Fotokollage machen. Sie schreibt, Billroth war ein Homo vera nobilis. Er war voll Stolz, blickte auf seine Schüler und er legte seine Arbeit in Bescheidenheit auf seine Schüler. Und in seiner Publikation in der Wiener Medizinischen Wochenschrift schrieb er, Sie werden es mir wohl verzeihen, wenn ich einen gewissen Stolz empfinde, dass die Arbeit meiner Schüler sind, durch welche solche Fortschritte möglich sind. Solche Gesinnung, sagt Erna Lesky, hat Billroths Schule groß gemacht. Billroth und die Chirurgen mit ihren großen Erstoperationen wurden als hohe Priester der Wissenschaft gesehen. Sie können hier sehen, der einzige mit Operationskittel ist Billroth. Er wurde hineinkopiert, weil er, wie Sie gleich sehen, wie Sie sehen können, auch viel größer erscheint als die anderen, weil er die Fakultät dominierte, durch seinen Ruf, durch seine Leistung. Im Hof des alten AKHs steht das Denkmal für Theodor Billroth, das 1944 errichtet wurde, zuerst professorisch und 1950 aus Marmor. Es zeigt einen Mann der Tat, einen Mann energiegeladen, der die Ärmel aufgekrempelt hat und visionär in die Zukunft blickt. Sehr früh überließ er seine Arbeit aber seinen Schülern und sagte, ich mache nun einen Strich, ich schreibe nichts mehr Chirurgisches. Das, was ich zu sagen habe, das können meine talentierten Schüler. Die haben so tolle Ideen und so tolle Arbeiten, die sind mir schon über den Kopf gewachsen. Billroth kannte auch seine Grenzen ganz gut. Es war, wie gesagt, die Zeit des globalen Wissenschaftstransfers. Es kamen sehr viele Amerikaner. Professor Lackner hat mir gerade gesagt, bis zum Zweiten Weltkrieg waren es 20.000 Amerikaner, die über die Austrian American Association hier nach Wien kamen, um das zu lernen, was in Amerika noch ein Defizit war. Und Billroth sagte, ohne Chauvinismus können wir behaupten, dass unsere Wissenschaftskultur Souveränität über die anderen Völker hat. Seine Schüler, zum Beispiel Johannes Mikulic, wurde an die Universität Krakau berufen. Als er seine Antrittsvorlesung hielt, gab es Polizeischutz. Denn eigentlich hätte Rüdiger der Nachfolger werden sollen. Aber das österreichische Ministerium sagte, Erstens hat Billroth ihn empfohlen und zweitens, sie wollten keinen Bullen dort haben, sondern einen aus der Wiener Schule. Michulitsch hatte auch nicht die Chance, dass er die Klinik erneuern konnte und so ging er weiter, dann später nach Breslau. Zum Schluss aber die Nachfolge und die neue Klinik erhielt Rüdiger. Anton Wölfler ging an die Universität Graz und Prag. Wie gesagt, die Berufung dauerte sehr lange. Und Fritz Salzer ging an die Universität Utrecht. In Utrecht hatte Billroth Beziehungen zu Professor Engelmann und er gründete dort eine sogenannte Wiener Schule der Chirurgie, wo die Studierenden nicht sehr erfreut waren, denn plötzlich war alles nicht mehr so locker, sondern es war eine strenge Ordnung, eine strenge Hierarchie und es war sehr leistungsorientiert. Alexander von Winiwarter war einer, der aus der Gruppe ausbrach. Er ging an die Universität Liège in Belgien und als dann der Erste Weltkrieg ausbrach und er merkte, welche Gräueltaten die Deutschen dort vollbrachten als Besatzungsmacht, konnte er sich mit den Deutschen nicht mehr identifizieren. Er wurde Belgier und brach mit den Deutschen. Und die deutsche Elitegruppe brach mit ihm. Vinzenz von Czerny, Billroth verstand auch die Kunst der Heiratsvermittlung. Vinzenz von Czerny wurde mit der Tochter von Kussmaul verheiratet. Es war gerade Weihnachtsfest und er wusste, da ist Kussmaul. Sagte, Czerny, da musst schnell hinfahren, dann lernst du die Tochter von Kussmaul kennen. Und tatsächlich heirateten sie. Er nahm dann die badische Staatsbürgerschaft an und wurde vorübergehend, bis er dann wieder nach Wien kam, Deutscher. Und er gründete ein Zentrum für Krebsforschung. Karl Gusenbauer war Billroths direkter Nachfolger an der zweiten chirurgischen Klinik der Universität Wien. Er wurde 1872 als einer der ersten Assistenten von Billroth, einer der ersten Assistenten, habilitierte sich, ging zuerst nach Lüttich, dann nach Prag und wie gesagt wurde unmittelbar Nachfolger. Anton von Eiselsberg, der eben hier auch Präsident des Hauses war und der diesem Haus seinen Namen gab, wurde 1884 Operationszögling, wurde nach Utrecht und Königsberg berufen und später Leiter der ersten chirurgischen Klinik in Wien und somit Nachfolger Alberts. Das war eine späte Rache, denn eigentlich hätte Czerny der Nachfolger von Dumreicher werden sollen, das wurde Albert. Lesky sagt, das wäre eine große Niederlage für ihn gewesen. Doch Billroth hatte gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Die Billroth-Eiselsberg-Schule, ich glaube, den Namen kennen Sie. Billroth hatte 14 Ordinarien als Nachfolger, Eiselsberg hatte 19 Ordinarien als Nachfolger. Und so schreibt Karel Absalon, der den vierbändigen Biografie sehr ausführlich über Billroth geschrieben hat, in The Search and Surgeons. In the history of surgical education, only Halsted has been able to equal this record of Eiselsberg. Die Amerikaner, die hier waren, besonders die berühmten vier Töchter, Ärzte, William Welsh, William Halsted, William Osler und Howard Kelly, orientierten sich bei der Gründung von der Johns Hopkins University an der Universität Wien und Berlin, besonders an Wien. Ihnen gefiel die strenge Struktur, ihnen gefiel die Ordnung und die Leistungsbereitschaft und ihnen gefiel, dass in Wien noch keine Frauen studieren durften. Und so studierten an der Johns Hopkins University Frauen später als an anderen amerikanischen Universitäten. Und so möchte ich zusammenfassen. Die Professoren der Chirurgie waren nicht alle, aber doch diese Gentlemen of Science, diese Weltbürger, die glaubten, das, was ich leiste, ist nicht meine Leistung, sondern ist eine Leistung für die Zukunft, die Entwicklung der Medizin. Sahen sich, je nachdem, ob Frankreich oder England oder Österreich oder Deutschland, als große nationale Chirurgenfamilie. Sie wussten, zur Weiterentwicklung müssen wir ins Ausland. Heute bekommt man keine Professur, glaube ich, wenn man keinen Auslandsaufenthalt hat. Das war eigentlich eine sehr frühe Erkenntnis, die auch Billroth sehr, also schon, muss man sagen, in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts erkannt hatte. Durch ihre große Leistung erhielten sie auch Macht und Einfluss in die Universitätspolitik. Und die deutsche Chirurgie erhielt Kultstatus. Die Schüler Billroths wurden Botschafter ihres Meisters in ganz Europa und in Amerika. Es kam zu einer Globalisierung der deutschen Chirurgie, zu Wissenstransfer und Kooperation stand der Konkurrenz gegenüber. Bis zum Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg waren dann die Österreicher und die Deutschen die Kriegsverlierer. Und aus internationalen Vereinigungen, besonders in den Geisteswissenschaften, wurden die Österreicher und Deutschen am Anfang ausgeschlossen. Die Naturwissenschaften könnten das ein bisschen länger halten und die Kontakte wurden auch früher wieder aufgenommen. Den Naturwissenschaften, rein wissenschaftlich orientiert gesehen, wurden als weniger gefährlich verstanden. Und so schließe ich mit Theodor Billroth. Denn wir erinnern uns an seinen Todestag. Und den sollten wir ehren. Mein Tagwerk ist vollendet. Alles von mir Geschaffene so organisiert, dass es nun auch ohne mich geht. An der Manie d'être, der Daseinssucht, leide ich nicht. Es ist genug. Und sein Spruch, sein Motto, durch Wahrheit zu Klarheit, der besonders in der Chirurgie wichtig war, darauf werden Herr Professor Wollner und sein Enkel ausführlich Bezug nehmen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Vortrag, der, glaube ich, eine Vielzahl von Aspekten, auch von neuen Aspekten beinhaltet hat. Und wir hätten 5 Minuten Diskussion vorgesehen und ich würde um Ihre Wortmeldung bitten.
Sie haben vom Billroth auch gesprochen und von seiner Familie und so weiter. Sie waren auch im Ausland und so weiter. Haben Sie namentlich vielleicht, sagen wir, berühmten Chirurgen in der Welt, nicht in Österreich oder Deutschland, außerhalb dem deutschen Raum, die wirklich seine Schüler oder Schülerinnen waren oder Studenten, egal was immer, im Rahmen der Chirurgie oder Medizin, egal was immer, namentlich?
Ja, ich habe jetzt da nicht so genau auf die einzelnen Namen Bezug genommen, denn ich wollte das generell zeigen, wie er es gemacht hat. Aber ich glaube, es wäre sehr interessant, eine Arbeit zu schreiben zu Söhne der Scientia Chirurgica, wie er sie nannte, weil ich glaube, dass er in all diesen Ländern, ich weiß nicht, woher sie kommen oder welches Land sie besonders interessiert, aber ich kann nur sagen, dass diese Schule, diese Form des Unterrichts und der Elitenbildung von vielen Ländern angenommen wurde. England zum Beispiel, wie ich weiß, von England hat er, ich nenne es die deutsche Chirurgie, zuerst gelernt. Von Frankreich, zuerst war Frankreich das Zentrum, also Paris, dann ging alles nach Wien, dann ging es nach Berlin. Und um die Jahrhundertwende hatte Österreich, Deutschland nicht mehr die Ressourcen, also unter Österreich verstehe ich die Monarchie, dass sie das ganz groß weiter gefördert hatten. Dann spätestens zur Jahrhundertwende übernahmen die Amerikaner die Führung in der Chirurgie. Und die Amerikaner hatten natürlich, so wie heute, sehr große Sponsoren und eine sehr gute Infrastruktur. Die einzelnen Namen, damit habe ich mich jetzt nicht so beschäftigt, aber wenn ich es genauer untersuchen würde, kann ich mir vorstellen, dass weltweit einige auf diesen Billroth-Baum zu finden wären.
Vielen Dank, Frau Dr. Seebacher, für diese wunderschöne Übersicht. Vielleicht eine ergänzende Bemerkung zur Rolle von Billroth als Lehrer. Ich glaube, dass das insgesamt trotz den vielen Belegen, die Sie hier gezeigt haben, vielleicht doch auch ein bisschen unterschätzt wird. Er hat ja das Buch geschrieben über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften. Ich habe das Buch mit. Es gibt, glaube ich, nur mehr ganz wenige Exemplare weltweit. eine höchstens einstellige Zahl, das ist eines davon. Und vielleicht können wir mit dem Herrn Dr. Zeitelhofer dann einmal darüber reden, ob man das in die Bibliothek hier aufnimmt, wenn es es nicht vielleicht da eh schon gibt. Das weiß ich nicht. Gibt es nicht.
Ja, nicht.
Also ich glaube, das ist von höchstem ideellem Wert. Und dieses Buch hat ja, wie viele hier wissen und wir alle, die uns damit beschäftigen, sehr große Kontroversen ausgelöst, mit Diskussionen im Reichsrat und in der Neuen Freien Presse und in verschiedenen anderen Journalen. Aber wenn man sich das Buch insgesamt durchliest, denn das, was die Diskussionen ausgelöst hat, das waren ja nur ein paar Absätze, ja, und nicht sehr viel mehr. Aber wenn man sich das Buch als Ganzes durchliest, dann würde man heute sagen, Billroth war ein großartiger Medizindidaktiker. Das hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Aber was er hier an Theorien zur Lehre, zum Unterricht, zur Pädagogik aufgestellt hat, das ist wirklich sensationell.
Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das Buch über Lehren und Lernen, es heißt immer, erschienen 76, aber es ist eigentlich in Berlin schon 75 erschienen, wurde die Grundlage auch für die ganzen amerikanischen chirurgischen Schulen und besonders eben für Johns Hopkins. Die nahmen sich genau die Inhalte, die er vorschlug, als Vorbild. Und das, was er da schrieb, war ihr Programm für die Gründung. Auf die Stellen, auf die Sie Bezug nehmen, natürlich werden die diskutiert und natürlich dürfen wir sie nicht verleugnen. Als Realität sind sie hier und entsprechen der Zeit von damals. Aber ich habe auch gerade mit Herrn Wollner hier diskutiert, bei all den Diskussionen, die politischen Diskussionen, die laufen, und ich habe auch versucht, das im Leske-Buch darzustellen, bei all diesen Diskussionen dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Teil, der politische Teil, ein Teil ihres Lebens war. Denn sie waren natürlich auch ein Homo politicus. Aber es darf und soll nie ihre wissenschaftliche Leistung überblenden. Die muss den gleichen Wert haben. Und darum lehne ich es ab, wenn Sie mich konkret fragen, wenn wir bei Wissenschaftlern oder bei Medizinern, Medizinerinnen nur darauf achten, wie war ihre Rolle im Nationalsozialismus und das andere, ihre Leistung, die sie unter diesen Bedingungen trotzdem geboten haben, einfach ausblenden. Ich stimme Ihnen zu, das Buch war Grundlage für amerikanische Schulen.
Gibt es noch weitere Diskussionsbemerkungen oder Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann bedanken wir uns noch einmal sehr herzlich. Applaus